Achtung, Breaking News. Ihr habt es bestimmt noch gar nicht mitgekriegt, aber seit dieser Woche ist Donald Trump wieder US-Präsident.
Wow. Wir schauen uns natürlich an, was er in seiner ersten Woche schon alles umgesetzt hat. Sehr viel. Und aber auch, was das für die Weltpolitik und für Deutschland jetzt bedeuten könnte.
Herzlich willkommen zum besten Wochenrückblick der Woche. Hier ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Und wir schauen außerdem natürlich noch auf das Attentat in Aschaffenburg und die Migrationsdebatte, die danach losgegangen ist. Und wir schauen auch auf die erste Woche Waffenruhe in Gaza zurück.
Und damit starten wir rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Und das größte Thema natürlich ist die Amtseinführung von Donald Trump. Direkt 3 von 5 Top-Posts haben damit zu tun. Genauer gesagt geht es um die umstrittene Armgeste von Elon Musk, Bidens Abschiedsselfie und die Rede der Bischöfin von Washington, die, glaube ich, auch viele Leute mitgekriegt haben.
Am Montag ist Trump seine zweite Amtszeit als Präsident der USA angetreten und damit zieht jetzt eben zum ersten Mal ein verurteilter Straftäter ins Weiße Haus ein. Bei der Zeremonie war natürlich die ganze Trump-Familie anwesend, der neue Vizepräsident J.D. Vance und, wie traditionell üblich, waren natürlich auch alle lebenden ehemaligen US-Präsidenten eingeladen, also Joe Biden, aber auch Barack Obama, Bill Clinton und George Bush.
So weit, so normal. Nicht so normal waren die Leute in der Front Row, nämlich die Tech-Milliardäre Elon Musk von Tesla und SpaceX, Mark Zuckerberg von Meta, Jeff Bezos von Amazon, Tim Cook von Apple und Sundar Pichai von der Google-Firma Alphabet. Die saßen sogar noch vor den Leuten aus Trumps Kabinett, also vor den Ministerinnen und Ministern, was für viele ein Zeichen dafür ist, wie viel Einfluss sie in der kommenden Legislatur haben könnten. Manche reden deswegen schon von der Proligarchie von Trump, also der Herrschaft der Reichen und Kumpels von Trump. Zumindest scheinen die ja jetzt wirklich sehr loyal irgendwie auf seine Seite gewechselt zu sein.
Ja, und nach dem Amtseid hat Trump dann seine erste Rede als neuer Präsident gehalten. In der hat er seine politischen Ziele für die nächsten 4 Jahre nochmal sehr klar gemacht.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer.
Und scharfe Kritik ging außerdem auch an die Biden-Regierung raus, die er ja für das aktuelle Chaos im Land verantwortlich macht. Aber wer eigentlich fast die gesamte Berichterstattung zu diesem Inauguration Day überschattet hat, war natürlich Elon Musk, weil ihm jetzt vorgeworfen wird, einen Hitlergruß gemacht zu haben. Davon habt ihr bestimmt Fotos bzw. Videos gesehen. Also als ich am Dienstag mein Insta aufgemacht habe, waren die auf jeden Fall überall. Und da sagt er:
And I just want to say thank you for making it happen.
Und dann legt er die rechte Hand ans Herz und streckt dann steif seinen Arm aus, so mit ausgestreckter Hand und so in die Höhe. Und dann sagt er noch das.
My heart goes out to you.
Jo, diese Geste, die hat in den USA, aber auch in Deutschland für sehr viel Aufsehen und Diskussionen gesorgt, obviously. Und die Meinungen dazu sind gespalten. Manche Menschen sehen darin ganz eindeutig einen Hitlergruß und sie sind sich auch sicher, dass er wusste, was er da tut und welche Bedeutung diese Geste hat. Er ist ja in letzter Zeit öfter mit rechtspopulistischen Aussagen aufgefallen oder hat sich auf die Seite von Rechtsextremisten geschlagen, zum Beispiel bei X. Aber es gibt eben auch noch andere, die das anders bewerten. Einige von Musks Unterstützern, die sprechen von einem römischen Gruß, einem Roman Salute. Den haben die Faschisten unter Benito Mussolini in Italien ab den 1920ern verwendet. Dieser Gruß gilt aber auch als Hasssymbol und Musk wurde dafür von vielen rechtsextremen und rechtspopulistischen Gruppen weltweit gefeiert. Musk selbst hat schnell auf X reagiert und die Vorwürfe als lächerlich abgetan, beziehungsweise frei übersetzt, dass alle Hitler nennen, ein alter Trick sei, der sich für ihn schon ausgelutscht anfühle.
Ja, und dann gab es noch einen zweiten Moment bei der Amtseinführung, der auch ziemlich viel diskutiert und geteilt wurde, auch in den Top-Tagesschau-Posts. Und zwar beim traditionellen Gottesdienst hat die Bischöfin Marion Edgar Buddy ihre Predigt unter anderem genutzt, um eine politische Botschaft an Trump zu richten.
In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian and transgender children in Democratic, Republican and independent families, some who fear for their lives.
Die Kamera schwenkt dann so währenddessen auf Trumps Gesicht und da lässt er sich auch nichts anmerken, aber er hat sie danach auf jeden Fall krass dafür kritisiert und in den Kommentaren von dem Post bei der Tagesschau werden die Worte von der Bischöfin auch wirklich sehr positiv aufgenommen.
Nach der Amtsanführung hat Trump dann direkt mit der Arbeit gestartet. Allein am ersten Tag von seiner Amtszeit hat er fast 80 sogenannte Executive Orders unterzeichnet oder wie es auf Deutsch immer heißt, Dekrete. Und 80 davon zu unterschreiben, das ist ein neuer Rekord. Und das hat sich dann zum Beispiel so angehört.
So, this is a big one. Könnt ihr den Filzstift hören? Ich finde das so eine krasse Metapher für Donald Trump, dass der mit einem Filzstift seine Dekrete unterschreibt.
Ich finde die Unterschrift auch nach wie vor lustig, muss ich sagen.
Das ist irgendwie, das ist mir egal, aber Filzstift ist einfach Kindergartenstift. Nee. Den benutzt niemand sonst. Ja, also vielleicht noch ganz kurz dazu, was eine Executive Order genau ist, weil das kennt man ja so aus Deutschland vielleicht nicht. Also man würde es, wie gesagt, mit Dekret oder auch Erlass übersetzen. In den USA sind es Gesetze, die der Präsident ohne das Parlament beschließen kann. Also der kann, da kann jetzt nicht einfach irgendwas drinstehen. Die Dekrete, die beziehen sich schon immer auf staatliche Behörden und dürfen vor allem auch nicht gegen die Verfassung verstoßen. Ja, aber wir können jetzt auch nicht alle hier durchgehen und wollen nur mal kurz die wichtigsten erwähnen. Also man könnte Trumps Dekrete so grob gesagt in 3 Kategorien einordnen. Manche davon, die wirken sofort, andere sind eher so Show für seine AnhängerInnen und manche werden wahrscheinlich noch vor Gericht landen.
Ja, viele Dekrete jetzt zielen darauf ab, dass die Arbeit von Joe Bidens Regierung wieder rückgängig gemacht wird. Zum Beispiel, dass die USA wieder aus der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem Pariser Klimaabkommen austreten. Trump hat auch das neue Department of Government Efficiency per Dekret gegründet. Das ist ja diese staatliche Behörde, wo Musk jetzt als Chef antreten soll. Und was auch noch gleich wirkt, sind die Begnadigungen von 1500 StraftäterInnen, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol gestürmt haben.
Eins seiner großen Wahlversprechen war ja auch, extrem viele Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus abzuschieben. Und dafür hat er jetzt auch per Dekret einen Notstand ausgerufen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Da will er jetzt auch das Militär hinschicken. Und noch ganz kurz zum TikTok-Verbot, weil wir das ja letzte Woche hier auch intensiv besprochen haben. ByteDance, also die Firma hinter TikTok, hat jetzt per Dekret 75 Tage mehr bekommen, um noch einen US-Käufer zu finden. Also die App läuft in den USA jetzt erstmal noch weiter.
Neben solchen Dekreten, die auf jeden Fall Wirkung zeigen, gibt es auch welche, die eher symbolisch sein könnten. Zum Beispiel, dass der Golf von Mexiko jetzt in den Golf von Amerika umbenannt wird. Das gehört eben zu der America First Politik von Trump. Und das kann er natürlich auch machen, aber es muss eben jetzt kein anderes Land übernehmen. Und die Frage ist, setzt sich dieser Name durch am Ende? Dafür müsste er ja dann wirklich auch für sehr viele offizielle Weltkarten neu auflegen. Aber wir werden eben sehen, wie er diese Umbenennung weiterführt. Solche Symbolpolitik ist ja auf jeden Fall manche Herrscher extrem wichtig.
Und ein Dekret, das wurde auch schon tatsächlich jetzt blockiert, ganz aktuell. Trump wollte nämlich auch das Geburtsortsprinzip ändern. Also in den USA ist es ja so, dass jeder, der in den USA geboren wird, von Geburt an die Staatsbürgerschaft hat. Und Trumps Vorwurf ist immer so ein bisschen, dass Frauen aus dem Ausland extra in die USA einreisen würden, um ihr Kind dort zur Welt zu bringen, damit das Kind dann eben eine US-Staatsbürgerschaft hat. Das Ding ist aber, dieses Geburtsortsprinzip ist in der US-Verfassung verankert und das kann man auch nicht einfach ändern. Und gegen dieses Dekret, da hatten dann schon auch direkt 22 Bundesstaaten geklagt und ein Bundesrichter hat es jetzt auch bestätigt, dass das gegen die Verfassung ist. Trump will es aber trotzdem weiter anfechten.
Und ein Dekret fand ich noch besonders bemerkenswert. Er wollte nämlich per Dekret das Geschlecht von vielen Menschen verändern. Es gibt in den USA laut diesem Dekret nämlich jetzt nur noch Mann und Frau. Und so logisch das für viele Leute klingt, die biologisch nicht so viel Plan haben, so kompliziert ist es dann am Ende in so einer biologischen Definition. Weil es ist ja nun mal so, dass es Menschen gibt, die biologisch nicht eindeutig in eine der 2 Kategorien fallen. Weil zum Beispiel Geschlechtsmerkmale nicht zusammenpassen oder diese Chromosomen nicht klar erkennbar sind oder das auch anders ist einfach, als es halt dieses binäre System Mann, Frau vorgibt. Deswegen ist es spannend halt zu gucken, wie dieses Dekret das jetzt versucht zu definieren. Und ja, ich habe dazu eine Wissenschafts-TikTokerin gefunden, die heißt Gehirnwissen, die das zusammenfasst und eben sagt, wie das jetzt politisch definiert wurde.
Weiblich ist jemand, der bei der Empfängnis das Potenzial hat, große Fortpflanzungszellen zu bilden. Und männlich ist jemand, der bei der Empfängnis das Potenzial hat, kleine Fortpflanzungszellen zu bilden.
Und diese Definition klingt, finde ich, schon irgendwie komisch, aber die hat auch ein ganz klares Problem.
Zum Zeitpunkt der Empfängnis sind wir aber eigentlich alle geschlechtslos. Also die geschlechtliche Entwicklung, die findet erst deutlich später in der Schwangerschaft statt. Wenn man jetzt also nur berücksichtigen würde, dass es um den Zeitpunkt der Empfängnis geht, wären eigentlich alle US-Amerikaner mit diesem Dekret jetzt geschlechtslos.
Das heißt, selbst wenn man Menschen unbedingt in diese zwei Geschlechter einteilen will, dann ist diese Definition auf jeden Fall nicht die allerbeste, weil geschlechtslos ja dann wieder nicht existieren würde. Also das ist für mich wieder so ein Beispiel, wie Ideologie versucht, Wissenschaft zu überdecken. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie lange dieses Gesetz Bestand hat.
Also ich finde es nochmal, glaube ich, wichtig zur Erklärung zu sagen, dass es da wirklich nur um das biologische Geschlecht geht und nicht um die Geschlechtsidentität. Und das ist aber auch genau der Punkt, dass es halt ein super diskriminierendes Dekret ist für alle Menschen, die sich eben nicht in diesem binären System einordnen können und wollen. Und vor allem eben halt für Transmenschen ist das richtig krass. Wir reden gleich auch nochmal mehr über Trump. Uns beschäftigt nämlich abgesehen von all seinen Dekreten auch noch die Frage, was das jetzt eigentlich für die Weltpolitik bedeutet. Trump sagt ja auch offen, dass er das Staatsgebiet von den USA erweitern will. Also das könnte halt echt heißen, dass die Weltordnung, wie wir sie lange kannten, jetzt komplett am Ende ist. Und das macht ja vielleicht auch einfach ein bisschen Angst oder hört sich gruselig an. Deswegen lassen wir uns das gleich nochmal einordnen. Vorher machen wir aber jetzt nochmal mit den letzten beiden Tagesschau-Posts weiter. Vielleicht eine kleine Auszeit fürs Gehirn.
Zumindest bei Platz 3 ist es sehr entspannt. Da geht es nämlich um einen Mann, der sich 30 Kilometer lang an einem fahrenden ICE festgehalten hat. Also entspannt für uns zu lesen. Ich glaube, für ihn war es nicht so entspannt, weil dieser Zug war rund 280 Kilometer pro Stunde schnell. Und wie ist das Ganze überhaupt passiert? Also der Mann, der soll in Ingolstadt kurz ausgestiegen sein, um eine Zigarette zu rauchen. Er war aber anscheinend nicht schnell genug, als der Zug wieder losgefahren ist. Das war die größte Angst, ey, auch wenn man so einsteigt, dann geht man so um den Zug, also geht man nochmal raus, um nicht durch die Gänge sich so kämpfen.
Ich würde nicht rausgehen einfach. Ich würde niemals aussteigen, wenn ein Zug einfach nur kurz am Bahnsteig hält.
Und er hat dann auf jeden Fall so reagiert, dass er wohl auf so eine Halterung zwischen zwei Waggons gesprungen ist. Er sagt selbst, dass er sein Gepäck nicht allein lassen wollte. Und Zeuginnen haben das beobachtet und gemeldet und der Zugführer hat den ICE dann an einen Bahnhof zum Stehen gebracht. Und diesem Mann ist tatsächlich zum Glück in dieser Fahrt nichts passiert. Er kann jetzt aber mit einem Verfahren wegen Vornahme einer betriebsstörenden Handlung rechnen, so nennt sich das. Außerdem könnte er eben Ärger wegen dem Erschleichen von Leistungen kriegen, weil dummerweise hat er auch kein Ticket dabei.
Also was in dem Gepäck drin gewesen sein muss, würde mich jetzt mal interessieren. 30 Kilometer sind schon echt lang. Also.
Aber manchmal hat man ja so Übersprungshandlungen und denkt gar nicht so drüber nach, was jetzt passiert. Und dann springst du so auf den Zug und denkst so, ich muss da jetzt rein.
Übersprungshandlung auf den Zug springen,
ja, ist schon
next level auf jeden Fall. Instinkt eigentlich. Ja, es gab sehr viele deutsche Bahnwitze in den Insta-Kommentaren, aber mein Lieblingskommentar war, dass jemand geschrieben hat, das ist mein Vater, wie er seinen Schulweg beschreibt. Weil es ist doch voll oft so, dass er wir sagen, früher war alles...
zwei Stunden über den Berg gelaufen.
Da haben wir nur eine Orange zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wir machen weiter mit Platz 5, weil Platz 4 war gerade bei den USA schon dabei. Also auf Platz 5 ist ein Post, in dem die Tagesschau zusammenfasst, was die Wahlprogramme der Parteien für den eigenen Geldbeutel bedeuten würden. Also im Endeffekt, wie viel Geld mehr oder weniger man am Ende des Jahres dann hätte, wenn diese Wahlprogramme komplett umgesetzt werden würden. Die Frage haben nämlich ForscherInnen vom Leibniz-Institut für europäische Wirtschaftsforschung untersucht und dafür haben sie sich die zentralen Forderungen von den Parteien angeguckt, was Steuern, Mindestlohn und Sozialleistungen angeht. Und das dann für einen Haushalt aus zwei Eltern und zwei Kindern, wo nur ein Elternteil ein Einkommen hat, durchgerechnet. Sehr klassisch.
Genau, diesen Post können wir euch auch verlinken, weil das ist natürlich sehr optisch. Aber jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen, können wir auf jeden Fall die groben Tendenzen schon mal nennen, weil je nachdem, wie viel man verdient, sehen die Zahlen natürlich echt unterschiedlich aus. Steuern senken wollen ja insgesamt alle Parteien. Aber laut der Untersuchung würden die vorgeschlagenen Steuersenkungen von der FDP, der Union und der AfD vor allem höhere Einkommensklassen deutlich mehr entlasten als niedrige Einkommen. Anders sieht es bei der SPD, den Grünen, dem BSW und den Linken aus. Ihre Programme bedeuten besonders für untere und mittlere Einkommensklassen mehr Entlastung und damit mehr Geld, das übrig bleibt.
Und das war es jetzt mit den Tagesschau-Posts und wir steigen jetzt aber trotzdem in das Thema USA noch mal tiefer ein. Wir wollen jetzt nochmal versuchen, auf das große Ganze zu schauen, weil die Ankündigungen von Trump, die zeigen ja für manche auch echt so einen größeren Shift in der Weltpolitik, der auch nochmal größer ist als in seiner ersten Amtszeit.
Genau, America First, das kennen wir ja schon. Das heißt, Trump kümmert sich weniger um internationale Bündnisse wie die UN oder die NATO oder so, sondern schaut eben vor allem, was hilft den USA und wie kann die Macht der USA verstärkt werden. Ich habe ja mal in meiner Vergangenheit Politikwissenschaften studiert und da gibt es ja in der internationalen Politik, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so die Sichtweise des Institutionalismus, das macht Deutschland ganz viel. Und es war vor allem in der Welt seit den 1950er Jahren so die dominierende Form, glaube ich. Da versuchen Länder eben Zusammenarbeit zu organisieren, sich Regeln zu geben, wie eben mit der Welthandelsorganisation, der UNO oder halt auch den Regelungen innerhalb der EU und so. Und dann gibt es aber eben auch in der Politikwissenschaft diese Sichtweise des Realismus bzw. des Neorealismus, der völlig wertungsfrei ist. Das heißt einfach so, das ist der Fachbegriff, bei denen Länder ausschließlich egoistisch handeln und solche Organisationen eben nur dafür da sind, die eigenen Interessen auch zu stärken. Und das ist schon interessant, weil Trump ja letztlich genau das macht. Ja, das war früher, glaube ich, stärker so die Form und wir wissen alle, wo das so hingeführt hat. Deswegen mache ich mir darüber gerade so ein bisschen mehr Gedanken.
Ja, und wir haben diese Woche intern ein bisschen drüber geredet und uns gefragt, wie wir eigentlich weiter über die USA sprechen wollen und dachten uns, wir laden mal jemanden ein, der uns das alles einordnen kann und mehr als nur einen Bachelorabschluss hat. Professor Dr. Boris Vormann leitet den Politikbereich am Bard College in Berlin und hat in North America Studies an der FU Berlin geforscht. Hallo.
Ja, hi, freut mich.
Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die internationale Ordnung mit Trump als US-Präsidenten aus?
Ja, ich glaube, da ist schon was dran, dass sich da was verschiebt. Und das auch schon seit längerer Zeit. Aber ich glaube, es ist auch richtig zu sagen, dass diese zweite Trump-Amtszeit nochmal eine verschärfte Angelegenheit ist. Also klar, wir sehen seit vielen Jahren eine Abwendung vom transatlantischen Bündnis. Europa scheint in der Weltpolitik nicht mehr ganz so wichtig zu sein, wie es das im 20. Jahrhundert war. Und das haben wir auch schon bei Barack Obama gesehen. Es gab damals den sogenannten Pivot to Asia, also man hat sich dem Pazifik zugewendet, weil China an Macht dazu gewonnen hat und man sich da neu ausrichten wollte. Aber natürlich hat man dennoch unter Obama auch die USA als Führungsmacht gesehen, also die globale Ordnung als wichtig erachtet. Und da sind wir jetzt tatsächlich ein Bruch, mehr noch als in der ersten Amtszeit von Trump. Trump scheint, naja, der Spruch Make America Great Again sagt es eigentlich schon, scheint die nationalen Interessen der USA über alles andere zu stellen. Das Problem ist nur, und da kann man sich natürlich eine Frage stellen, nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja genau im Interesse der USA, globale Ordnung zu schaffen. Und inzwischen wendet man sich davon ab und man sagt, naja, wir schauen nur auf unsere eigene Einflusssphäre. Wir schauen nur auf Grönland und Panamakanal und Kanada. Was in Europa passiert, ist uns nicht mehr so wichtig. Aber ich glaube, das ist ein Fehler und das ist auch eine falsche Auslegung der eigenen Interessen.
Aber wo führt das Ganze denn hin aus Ihrer Sicht? Weil dieses America First kann ja eigentlich in zwei Richtungen gehen. Entweder die USA werden dadurch einfach berechenbarer. Das wird ja auch oft gesagt, Trump der Dealmaker und so. Das heißt, man muss einfach ihm ein gutes Angebot machen, dann nimmt er das an und handelt eben so rein wirtschaftlich in den Interessen von den USA. Oder es kann aber, und da habe ich das Gefühl, da shiftet es gerade mehr hin und auch dahingehend, dass die USA sich ja vergrößern wollen, also auch territorial vergrößern wollen, sodass sie wirklich, wie Sie jetzt ja gesagt haben, den Panama-Kanal wollen, Kanada wollen, Grönland wollen und so, was ja dann bedeuten würde, dass das zu einem Krieg führen würde. Also was heißt das denn wirklich? Also wo bewegen wir uns denn dahin? Was ist denn realistisch?
Ich glaube, das Missverständnis liegt genau drin zu sagen von Trump, wir müssen Amerika stark machen, indem wir andere besiegen. Jede Niederlage von einem anderen Land ist unser Sieg. Die Macht von den USA ging eigentlich davon aus, dass man gesagt hat, wir sorgen dafür, dass Globalisierung funktioniert und wir profitieren irgendwie von Globalisierung. Und das macht man jetzt eben nicht mehr. Und die Gefahr ist natürlich, wenn jede Nation nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, dann ergibt sich daraus so eine Art darwinistischer Wettstreit. Das heißt, Nationalstaat geht gegen Nationalstaat, Eigeninteressen gegen Eigeninteressen. Und dann ergibt sich was man in der Politikwissenschaft Sicherheitsdilemmata nennt. Das heißt, es ist völlig rational, dass einzelne Nationalstaaten wettrüsten. Es ist aus der eigenen Perspektive gesehen sinnvoll, auch Territorium anzusammeln. Aber natürlich schaukelt sich sowas hoch und kann dann zu einer sehr explosiven Gemengelage führen. Und deswegen ist es ein Dilemma. Und deswegen hat man eigentlich auch internationale Institutionen gebaut, wie die UN und andere, um sicherzugehen, dass solche Zwickmühlen sich nicht ergeben. Aber eben genau das passiert gerade.
Aber ist es automatisch so, dass wenn die USA damit anfängt, dass dann alle anderen auch mitmachen müssen?
Ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Ich meine, die USA waren nach dem Fall der Mauer die wichtigste Weltmacht, der Hegemon. Und wenn die sich abwenden von der globalen Ordnung, ja, dann passiert natürlich einiges. Und in Europa sind wir natürlich ganz besonders in der Zwickmühle, weil wir uns darauf verlassen haben, dass die USA im Notfall über die NATO einschreiten würde und uns verteidigen würde, wenn Russland beispielsweise angreift. Das ist nicht mehr der Fall. Oder es steht zumindest ein großes Fragezeichen dahinter. Und deswegen müssen wir in Europa ganz deutlich, ganz schnell uns überlegen, wie wir das handhaben wollen. Also es gibt kein europäisches Militär. In Europa sind wir eine Ansammlung von Nationalstaaten. Klar, es gibt die EU, aber die beschränkt sich natürlich vor allem auf bestimmte Handelsfragen und bürokratischere Fragen. Aber den Menschen fehlt auch so ein identitärer Bezugsrahmen. Wer würde sagen, ich bin EU-Bürger? Ja, die meisten leider nicht. Es scheint keine europäische Identität in dem Sinne zu geben. Also das sind ganz, ganz viele Fragen im Argen.
Ist denn Deutschland oder Europa auf Trump in irgendeiner Weise vorbereitet? Weil es ist ja einerseits dieses Militärische, auf der anderen Seite sind es ja auch so Wirtschaftsfragen, wenn jetzt Handelszölle kommen und so. Also ja, Deutschland oder Europa exportiert ja ganz viel in die USA rein. Das heißt, unsere Wirtschaft ist ja auch total darauf angewiesen, dass es da irgendwie diese Beziehungen miteinander gibt. Und wenn die jetzt abgebrochen wird, hat denn da Europa nicht auch irgendwie Druckmittel oder so, um dagegen zu agieren?
Ja, theoretisch ja. Also man hat auch in der ersten Amtszeit gesehen, dass man zum Beispiel Harley-Davidson mit Zöllen versehen wollte oder dass man die Whisky-Produktion in den USA versucht zu treffen. Also genau die Menschengruppen zu treffen, die Trump unterstützt haben. Das war so ein bisschen die Idee. Und darauf hat man sich natürlich vorbereitet. Also wenn Zölle von Seiten der USA kommen, dann wird es vermutlich auch zwischen der EU und den USA einen Handelskonflikt geben. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch nicht vorbereitet, weil man gedacht hat, okay, Trump war ein Ausrutscher, Biden ist reingekommen, ist vielleicht nicht der beliebteste Präsident, macht, was nötig ist. Harris wird vermutlich gewinnen. Es kann doch nicht möglich sein, dass Trump nochmal gewählt wird. Naja, aber wir haben ja gesehen, dass es doch möglich war. Und jetzt haben wir den Schlamassel. Und die Sache ist ja, dass Trump eben nicht mehr ganz der erste Trump ist, aus der ersten Amtszeit, sondern dass er kaum Widerstand hat in der Republikanischen Partei, dass der Kongress ganz auf seiner Seite steht, dass der oberste Gerichtshof auf seiner Seite steht. Also der kann da ziemlich einsam regieren momentan.
Was müsste denn passieren, um diese Entwicklung noch aufzuhalten, dass jetzt alle nur noch für sich kämpfen?
Ja, ich glaube, es braucht eine, das klingt jetzt pathetisch, das klingt ein bisschen abgehoben, aber ich glaube, es braucht eine Idee vom öffentlichen Gut. Also ich glaube, es braucht eine, oder um es anders zu sagen, eine Idee von Gemeinsamkeit. Das Problem ist, dass man das historisch über Nationalismus geregelt hat. Und der Nationalismus hat immer die Gefahr, dass er abdriftet, eben genau in diese Art von Wettbewerb mit anderen Nationalismen. Die Idee, dass eine Nation höher steht und andere Ansprüche hat als eine andere Nation. Also in Deutschland ganz besonders hat man nach 1945 ja gesagt, wir müssen auf den Nationalismus verzichten. Der Nationalismus bringt genau diese Art von Wettbewerb und Herabstufung anderer. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, wir sind nur Individuen, die irgendwie zusammenleben und jeder soll jetzt mal alleine versuchen, das Beste für sich zu machen und auf seinen eigenen Lifestyle zu achten, dann addiert sich das natürlich nicht ganz zu einer Gemeinschaft. Es gibt bestimmte öffentliche Güter, die angeboten werden müssen. Wir müssen Steuer zahlen. Warum sollten wir das machen wollen, wenn wir mit den anderen nichts anfangen können? Wenn man in den Krieg gehen muss, muss man das schlimmste Opfer von allen, sein eigenes Leben, aufs Spiel setzen. Ja, es gibt bestimmte Opfer, die man bringen muss. Es braucht eine Idee von Gemeinschaft und Gemeinsamkeit, um das machen zu können. Es gibt Gott sei Dank auch eine Art zivilen Nationalismus. Das heißt, dass man sagt, wir haben bestimmte Werte, die wir miteinander teilen. Das hat nichts mit Blut und Boden zu tun. Das ist einfach nur die Idee, dass wir freiheitlich und gleich leben wollen. Aber genau die Diskussion fehlt auch in Deutschland und fehlt noch viel mehr in Europa. In Deutschland wegen der eigenen Geschichte und dem Holocaust und in Europa, weil man eben zu sehr in den nationalen Interessen verfangen ist. Banal.
Okay, ist ein bisschen Gedankenfutter für alle zum Nachdenken am Wochenende. Vielleicht noch eine Frage, weil Sie es jetzt gerade so kurz angesprochen haben und wenn wir schon mal einen Politikwissenschaftler da haben. Ich habe das Gefühl, das Wort Oligarchie fällt jetzt häufiger oder in der Abwandlung Proligarchie. Also dass eben die reichen Männer, Trump, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und so, die ja auch alle bei der Amtseinführung in der ersten Reihe saßen, dass die jetzt alle so diese Macht haben. Also dieses System, was wir aus Russland kennen, das ist jetzt auf die USA auch angewendet wird. Ist es so? Und was bedeutet eine Oligarchie?
Ja, das war ja schon, also wer das angeschaut hat, die Amtseinführung, der hat gesehen, dass diese sehr, sehr reichen Männer, und es waren Männer, vor dem Kabinett saßen. Also vor den Leuten, die eigentlich in der Regierung sitzen. Die hatten bessere Plätze als die eigene Regierung von Trump. Das heißt, denen ist schon ein gewisser Stellenwert eingeräumt. Und was bedeutet das? Naja, wir wissen, das Problem mit einem Staat ist, dass er Macht konzentriert. Das ist ein Hauptproblem. Wie können wir dafür sorgen, dass nicht ein Mensch so viel Macht hat? Das ist ja die Kritik an der Monarchie gewesen in der Aufklärung. Also, wir führen Gewaltenteilung ein. Es gibt Wahlen. Die Menschen dürfen alle paar Jahre entscheiden, wer da an der Macht ist. Wir stellen sicher, dass die Gesetze erlassen, nicht die sind, die sie beurteilen und die sie dann durchsetzen. Ja, also diese gesamten Fragen. Und die Grundidee war auch, Märkte sind eine Art Korrektiv für politische Macht. Das heißt, wenn wir in der Ökonomie noch Unternehmer haben beispielsweise und Unternehmerinnen und die eine gewisse gesellschaftliche Macht haben, dann kann das ausbalancieren die politische Macht des Staats. Wenn wir aber jetzt sehen, dass Zuckerberg und Bezos und wie sie alle heißen, ganz nah mit Trump zusammenarbeiten, dann haben wir dieses Korrektiv nicht mehr. Dann balanciert der Markt den Staat nicht mehr aus. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass die Politik genau das macht, nur was im Interesse der Reichsten ist und nicht mehr der eigentlichen Bevölkerung. Und dass auch die Unternehmen selbst, ich meine, das sind Medientechnologien, Kommunikationstechnologien. Ich weiß nicht, ob Sie mal versucht haben zu kommunizieren, ohne über Bezos und Zuckerberg und so weiter zu gehen, dass die im Interesse des Staates auch handeln. Und wenn wir über die Stasi nachdenken in Deutschland oder so oder über totalitäre Staaten, dann ist natürlich die Gefahr, wenn der Staat diese Kommunikationsmittel mitbenutzen kann, das möchte ich gar nicht weiter ausmalen, aber das ist natürlich eine große Gefahr, dass da Macht konzentriert wird.
Ja, also sehr, sehr positive Aussichten zum Abschluss nochmal. Professor Dr. Boris Vormann, vielen Dank für diese kleine Politikvorlesung.
Ja, gerne immer.
Wir schließen jetzt das Thema Trump komplett ab und gucken auf das wichtigste Thema, was in Deutschland natürlich extrem wichtig ist. Am Mittwoch gab es einen Messerangriff in Aschaffenburg. Ein Mann hat eine Kindergartengruppe in einem Park angegriffen. Dabei sind ein kleiner Junge und ein Mann ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Ein Kind, eine Erzieherin und ein älterer Mann. Die sind aber alle außer Lebensgefahr, Gott sei Dank. Der Mann, der gestorben ist, hat wohl versucht, die Kinder zu schützen. Die Polizei hat kurz danach einen Tatverdächtigen festgenommen. Das ist ein 28-jähriger Mann. Der kommt aus Afghanistan. Und der ist vermutlich psychisch krank. Das war auch schon vorher bekannt. Also er ist früher auch schon dreimal wegen Gewalttaten aufgefallen. Und danach ist er jeweils in psychiatrische Behandlung gewesen. Der Mann, der ist 2022 nach Deutschland gekommen und eigentlich hätte er Deutschland auch wieder verlassen sollen. Also er hat sogar selbst seine freiwillige Ausreise angekündigt. Das ist vor anderthalb Monaten gewesen, also Anfang Dezember. Und deswegen ist sein Asylverfahren auch abgeschlossen worden. Dass er irgendwie radikal gesinnt war, darauf gibt es laut Polizei gerade keine Hinweise. Aber die Frage ist natürlich, wenn der ausreisen wollte und dafür, glaube ich, 7 oder 30 Tage Zeit hatte, warum war er dann noch da? Und wenn er vermutlich psychisch krank war, warum konnte er das dann überhaupt machen?
Ja, das sind, glaube ich, alles Dinge, die diese und nächste Woche noch geklärt werden müssen. Dazu können wir jetzt auch noch gar nicht so viel sagen. Natürlich wird aber jetzt trotzdem auch schon, bevor wir all diese Erkenntnisse haben, darüber diskutiert, wie es so weit kommen konnte. Und direkt haben sich mehrere PolitikerInnen dazu geäußert. Und man muss sich natürlich klar machen, es sind nur noch 4 Wochen bis zur Bundestagswahl und der Vorfall in Aschaffenburg wird deswegen natürlich jetzt auch direkt wieder zum Wahlkampfthema. Migration ist ja eh schon eines der wichtigsten Themen und die Migrationsdebatte ist natürlich direkt wieder am Brodeln. CDU-Chef Merz hat nämlich dann auch direkt danach schon angekündigt, falls er Kanzler wird, will er am ersten Tag alle deutschen Grenzen dauerhaft kontrollieren und alle illegalen Einreiseversuche zurückweisen lassen. Und er meinte auch, mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Und das hat die AfD wohl ein bisschen als Aufforderung verstanden, weil Alice Weidel hat nämlich dann Merz auf X angeboten, einfach nächste Woche darüber im Bundestag abzustimmen, ob Grenzschließungen passieren sollen oder nicht. Aber Merz will auch weiter natürlich nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Es war trotzdem irgendwie spannend, dass dann nochmal so eine konkrete Aufforderung kam, um quasi die Brandmauer abzuschaffen.
Solche Themen sind natürlich im Wahlkampf immer ganz besonders hitzig diskutiert. Ich fand, anderer Fokus, ich fand ein Interview mit dem Psychologen und Migrationsexperten Ahmad Mansur in den Tagesthemen ganz interessant, weil der eben nochmal den Fokus mehr auf die psychischen Probleme oder die vermutlichen psychischen Probleme des mutmaßlichen Täters gelegt hat. Und wir hören hier mal einen kurzen Ausschnitt dazu.
Werden die Menschen, die nach Deutschland kommen, aus Afghanistan, aus Syrien, aus anderen Kriegs- und Krisengebieten, die also vieles durchgemacht haben, werden die hierzulande überhaupt ausreichend begleitet?
Also das, was Sie gemacht haben, ist keine Rechtfertigung für Gewalttaten. Und trotzdem ist die Antwort auf Ihre Frage nein, denn die Ressourcen sind sehr begrenzt. Suchen Sie mal in Berlin oder in Frankfurt einen Psychologen. Da werden Sie monatelang warten. Und dann ein Psycholog, der eine Fremdsprache spricht, ist noch mal schwieriger, die Leute zu begleiten, ihnen eine Perspektive zu geben, ihnen überhaupt aufzuklären, was bedeutet eigentlich Integration, was bedeutet anzukommen emotional in eine Wertegesellschaft, ist kaum vorhanden.
Der Psychologe und Migrationsexperte Ahmad Mansur war das in den Tagesthemen. Und wir bleiben in den nächsten Tagen natürlich dran und gucken, was wir nächste Woche vielleicht für mehr Erkenntnisse aus dem Fall haben.
Wir machen jetzt weiter mit einem Wahlkampf-Update, aber bevor wir das machen, erstmal ein kleiner Hinweis. Also wir befinden uns ja gerade in den 6 Wochen vor der Bundestagswahl. Genau genommen sind es jetzt auch nur noch 4 Wochen und 2 Tage. Und diese 6 Wochen, die sind für uns als öffentlich-rechtliches Medium immer ein super besonderer Zeitraum, weil ab diesen 6 Wochen gilt nämlich die sogenannte abgestufte Chancengleichheit. Das heißt, wir, also ganz Funk und auch alle anderen Öffentlich-Rechtlichen, müssen die verschiedenen Parteien fair behandeln. Und für dieses fair gibt es auch ganz klare Regeln. Also das heißt jetzt nicht, dass wir alle gleichstellen müssen, sondern dass wir die einzelnen Parteien entsprechend ihrer aktuellen politischen Bedeutung berücksichtigen müssen. Konkret orientiert sich der Öffentlich-Rechtliche dafür zum Beispiel an den letzten Wahlergebnissen, an Umfragewerten oder ob und in wie vielen Regierungen bzw. Landesregierung eine Partei beteiligt ist. Und demnach sind jetzt dann zum Beispiel die CDU, SPD, Grüne und AfD in der ersten Stufe und dann CSU, FDP, BSW und Linke in der zweiten. Und Kleinparteien wie zum Beispiel Volt oder die Freien Wähler auf der dritten Stufe. Und je nach Einordnung wird der Umfang dann der Berichterstattung abgestuft. Also die SPD hat zum Beispiel mehr Platz und Zeit als Volt. In einer Folge zum Beispiel.
Genau, und das ist auch rechtlich festgelegt, dass wir uns daran halten müssen. Und das ist auch einfach ein wichtiges demokratisches Instrument, einfach damit da eine Fairness hergestellt ist und möglichst viele Leute ihre Wahlentscheidungen gut treffen können. Und wir haben in den letzten Wochen ja auch schon dafür die Parteiprogramme einzelner Parteien lange besprochen. Damit machen wir auch in dieser Woche weiter und sprechen gleich über das Programm der Linkspartei. Aber es gibt natürlich auch noch die aktuellen Nachrichten, die über die Wahlberichterstattung hinausgehen, über die wir aus journalistischen Gründen natürlich ganz normal weitersprechen können und wollen und das auch machen. Nur einmal kurz für euch die Einordnung.
Okay, aber jetzt zum Wahlprogramm von der Linken. Am letzten Wochenende war ja der Parteitag von der Linken und bei diesem Parteitag hat sie ihr Wahlprogramm beschlossen. Die Stimmung war wohl ziemlich zuversichtlich, obwohl ja gerade gar nicht mal so klar ist, ob die Linke überhaupt über die 5%-Hürde kommt und in den Bundestag einziehen wird. Ines Schwertner, also die Parteivorsitzende, ist jedenfalls optimistisch.
Das Wichtige ist, dass die Zahlen nach oben gehen, also dass es einen Aufbruch gibt. Anders als bei anderen, wo die Zahlen nach unten deuten. Das heißt, der Trend ist schon mal richtig, aber wir müssen die gläserne Decke noch durchstoßen. Wir ziehen sich ja über die Direktmandate ein und dann schaffen wir es auch über die 5%.
Ines Schwertner war das. Die Linke hat 3 Themen ganz oben auf ihrer Liste, nämlich soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Frieden. Und die Bereiche, die gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Und wir starten mit der sozialen Gerechtigkeit. Da fordert die Linke, dass niemand mehr unter hohen Kosten oder Ungleichheit leiden muss. Energie, Wohnen und Essen sollen bezahlbar sein. Sie will das Bürgergeld erhöhen und Druck durch Sanktionen rausnehmen, schreibt sie. Wer wenig hat, soll bei Strom und Gas weniger zahlen.
Ja, dann noch das Thema Klimaschutz. Da setzt die Linke auf klimafreundliche Energie. Windräder und Solaranlagen sollen stärker gefördert werden. Bus und Bahn will sie ausbauen, günstiger machen und die Fahrradwege verbessern. Und sie will auch, dass das 9-Euro-Ticket wieder zurückkommt. Außerdem plant sie ein Klimageld, also das sollen dann alle bekommen, um gestiegene Kosten auszugleichen. Bezahlen sollen das die Reichen und große Firmen, die verdienen nämlich laut der Linken mit der Zerstörung vom Klimageld.
Und auch Frieden ist für die Linke eines der wichtigsten Themen in dem Wahlprogramm. Sie lehnt Waffenexporte, Aufrüstung und militärische Einsätze pauschal ab, sagt sie. Konflikte wie zum Beispiel mit Russland sollen am Verhandlungstisch gelöst werden. Die Partei setzt auf Abrüstung und will eine Außenpolitik, die Konflikte friedlich löst. Im Fall Russland heißt das, dass die Linke eher einzelne Personen sanktionieren möchte, die an Kriegsverbrechen beteiligt waren, anstatt die gesamte russische Wirtschaft zu schwächen, schreibt sie. Und mit dieser Haltung ist sie neben dem BSW und ich glaube, der AfD teilweise relativ alleine.
Das war es auch erstmal mit dem Wahlprogramm von den Linken. Über die FDP sprechen wir dann noch, wenn die auch ihren Parteitag hatten. Und außerdem gucken wir wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal auf die kleinen Parteien. Und wenn ihr einfach grundsätzlich noch ein paar mehr Infos zu den einzelnen Wahlprogrammen wollt, dann schaut doch mal bei die da oben auf YouTube vorbei. Die nehmen da die ganzen Wahlprogramme von den großen Parteien auch wirklich nochmal sehr im Detail auseinander.
Genau, Mr. Wissen to go hat auch zu jeder Partei nochmal einen Überblick. Auf dem Funk-YouTube-Kanal wird es ganz viele Infos noch geben und Diskussionsrunden und so. Und bei Instagram, bei der Funk-Instagram-Seite posten wir gerade regelmäßig so Übersichten zu verschiedenen kleineren Themen, wo man auch nochmal die verschiedenen Programme der Parteien nochmal kurz übersichtlich dargestellt hat.
Und dann ging es mehr oder weniger im Wahlkampf diese Woche auch noch um ein ganz anderes Thema. Und zwar um die Vorwürfe gegen den grünen Politiker Stefan Gelbhaar. Das Ganze ist ziemlich kompliziert und es geht unter anderem auch um sexuelle Belästigung. Das heißt, wenn ihr das jetzt nicht hören mögt, dann skippt einfach zum nächsten Thema.
Genau, also es geht um Stefan Gelbhaar. Der sitzt für die Grünen im Bundestag und gegen den gibt es seit Dezember ziemlich heftige Vorwürfe. Mittlerweile hat sich allerdings herausgestellt, dass ein Teil der Vorwürfe wahrscheinlich nicht stimmt. Und zwar ging es darum, dass er mehrere Frauen belästigt und zum Teil mit K.O.-Tropfen betäubt haben soll. Als diese Vorwürfe bekannt wurden, hat dieser Gelbhaar dann Mitte Dezember auf seine Kandidatur für die Bundestagswahl verzichtet. Er hat aber auch von Anfang an gesagt, dass die Vorwürfe nicht stimmen würden. Und über diese Vorwürfe, da hat der RBB im Dezember auch berichtet.
Ja, und diese Woche ist rausgekommen, eine Frau, die ihn besonders schwer belastet hat, die gibt's vermutlich gar nicht. Die hat sich Anne K. genannt und diese Anne K. hat auch eine Art eidesstattliche Erklärung abgegeben. Also das ist so, als würde man wirklich schriftlich schwören und wenn man in einer eidesstattlichen Erklärung lügt, dann macht man sich auch strafbar damit. Und jetzt kamen aber eben Zweifel an dieser Anne K. auf, weil laut RBB war sie nämlich nicht mehr erreichbar und stattdessen haben ihre Recherchen dann zu einer anderen Frau geführt, die sich womöglich als Anne K. ausgegeben haben könnte. Die ist auch grünen Bezirkspolitikerin und bestreitet das alles aber.
Genau, man muss klar sagen, es gibt noch 7 weitere Frauen, die Vorwürfe gegen diesen Gelbhaar erhoben haben. Und die halten auch weiter darin fest und diese Frauen gibt es wohl auch. Um welche Vorwürfe es genau geht, ist aber nicht bekannt. Die Grünen, die haben jetzt eine Kommission eingesetzt, die klären soll, was wirklich passiert ist. Und jetzt gibt es aber auf jeden Fall erstmal ziemlich viel Kritik am RBB, weil der ja über diese Vorwürfe berichtet hat, ohne sie genau zu überprüfen. Also die haben zum Beispiel nicht die Identität von dieser Anne K. überprüft. Das haben sie auch schon alles eingeräumt und einen Großteil der Berichterstattung über den Fall gelöscht.
Aber natürlich brodelt es jetzt auch bei den Grünen ordentlich. Also manche glauben, dass Gelbhaar gezielt rausgedrängt wurde. Es könnte um Machtspiele im Berliner Landesverband gegangen sein. Beweise dafür gibt es nicht. Dass das alles jetzt so kurz vor der Bundestagswahl aufgeflogen ist, könnte der Partei natürlich ganz besonders schaden. Es ist ja noch gar nicht klar, was wirklich passiert ist, aber falls es halt wirklich so sein sollte, dass es da um interne Intrigen ging, dann ist es natürlich gefundenes Fressen für politische GegnerInnen, die sich ja gerne über die in Anführungszeichen moralischen und feministischen Grünen lustig machen wollen.
Und ich glaube, das kocht gerade vor allem so hoch, weil das ja immer so eine Angst ist, die dann immer besprochen wird, wenn es um so MeToo-Fälle gibt.
So Falschbeschuldigungen.
Genau, dass das ja dann Aussage gegen Aussage ist und die öffentliche Debatte sich immer auf die Seite der Frauen schlägt. So ist zumindest die Ansicht von manchen, obwohl es dann vielleicht keine Beweise gibt. Und wenn jetzt solche Fälle rauskommen, wo wirklich die Frauen, die die Beschuldigungen aussprechen, erfunden sind, dann ist es ja schon irgendwie ein krasser Fall.
Ja, voll. Aber ich finde, in dem Kontext muss man auf jeden Fall auch nochmal sagen, egal was hier am Ende rauskommt, es ist trotzdem allgemein betrachtet statistisch super selten, dass es bei Übergriffen falsche Anschuldigungen gibt. Also auch wenn es jetzt in diesem Fall wirklich zutreffen sollte, sollte man deshalb jetzt nicht einfach aufhören, Betroffenen zu glauben, wenn sie von Übergriffen berichten, weil es, wie gesagt, einfach sehr unwahrscheinlich ist. Letzte Woche haben wir ja hier ausführlich über die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gesprochen und die Frage, wird der Gaza-Krieg damit jetzt enden? Das Interview können wir euch hier immer noch empfehlen. Wir geben jetzt aber nochmal ein Update, weil am letzten Sonntag hat die Waffenruhe im Gazastreifen ja dann wirklich auch angefangen und die soll jetzt erstmal 6 Wochen lang gehen und Stand jetzt hält sie tatsächlich auch noch.
Nochmal kurze Erinnerung zu dem Deal. In den jetzt noch 5 kommenden Wochen sollen insgesamt 33 israelische Geiseln freikommen, die von der Hamas gefangen genommen wurden. Im Gegenzug soll Israel fast 2000 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freilassen. Außerdem soll Israel seine Truppen aus allen bewohnten Gebieten im Gazastreifen zurückziehen und die Lieferung von Hilfsgütern soll verbessert werden.
Und wir haben mal bei Julio Segador aus dem ARD-Studio Tel Aviv nachgefragt, wie die erste Woche denn jetzt so gelaufen ist.
Das Wichtigste vorneweg, die Waffenruhe hält. Bis auf ganz kleine Ausnahmen schweigen die Waffen seit Sonntagmittag. Das war nicht unbedingt so zu erwarten, nachdem ja beide Kriegsparteien bis zuletzt sehr unerbittlich gekämpft hatten. Aber sie hält und damit steht auch den übrigen Vereinbarungen nichts im Weg. Es können am Samstag die nächsten dann 4 israelischen Geiseln freigelassen werden, nachdem ja am vergangenen Sonntag schon die 3 ersten Frauen freikamen. Im Gegenzug werden dann etwa 100 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Und auch ganz wichtig, die Hilfslieferungen gelangen nun in großem Maß in den Gazastreifen. Es war ja vereinbart worden, dass während der Waffenruhe jeden Tag mindestens 600 Lastwagen mit Hilfsgütern über die Grenze nach Gaza fahren dürfen. Die Zahl ist sogar bisher übertroffen worden. Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, die unter sehr schwierigen Bedingungen den Alltag bewältigen muss, hat nun deutlich besseren Zugang zu Nahrung, Trinkwasser und Medikamenten. Und auch die Zelte, in denen ja nach den immensen Zerstörungen Hunderttausende Palästinenser im Gazastreifen leben müssen, können nun erneuert werden.
Das war Julio Segador aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Was man auch noch kurz sagen kann, durch die Waffenruhe können einige PalästinenserInnen jetzt auch wieder in ihre Heimat zurückkehren. Aber über 90% an Wohnraum wurde laut UN im Krieg zerstört. Das berichten zum Beispiel auch Leute aus Rafah selbst. Die beschreiben, dass es dort wirklich aussieht wie nach einer Apokalypse. Rafah ist vielleicht auch einigen noch ein Begriff, weil das diese Grenzstadt ganz im Süden ist. Das ist aber natürlich auch nur ein Beispiel für die Zerstörung und nur einer von vielen zerstörten Orten in Gaza.
In Israel sind mit dieser Waffenruhe allerdings nicht alle zufrieden, vor allem nicht in der israelischen Regierung. Netanyahus Minister für nationale Sicherheit zum Beispiel hat jetzt angekündigt, sich aus der Koalition zurückziehen zu wollen und seinen Rücktritt als Minister erklärt. Er meint nämlich, dieses Waffenruheabkommen komme einer Kapitulation gegenüber der Hamas gleich, wie er sagt. Netanyahus Regierung hat aber erstmal weiterhin die Mehrheit im Parlament, wobei man dazu sagen muss, Netanyahu hat der Waffenruhe ja auch nur zugestimmt, weil der Druck von außen so groß wurde.
Ja, und was nämlich seitdem auch passiert ist, Israel hat einen Militäreinsatz im Westjordanland gestartet, also in dem anderen Teil von Palästina. Der soll vor allem gegen militante PalästinenserInnen gerichtet sein und nach palästinensischen Angaben hat das Militär dabei 10 Menschen getötet und 40 verletzt. Und solche Einsätze, die gab es in den letzten Monaten nämlich auch öfter. Also laut Netanyahu dienen die der Terrorismusbekämpfung. Aber gerade spitzt sich die Lage im Westjordanland echt nochmal richtig zu. Also nach dem ersten Gefangenenaustausch haben da zum Beispiel auch radikale israelische Siedler Angriffe auf palästinensische Dörfer gestartet. Da sieht es jetzt auf jeden Fall gerade ziemlich angespannt aus.
Wir drehen nochmal eine kurze Runde. Kurz News. Superreiche weltweit werden immer reicher. Und das vor allem, weil ihr Vermögen immer schneller wächst. Pro Tag im Schnitt um 2 Millionen Dollar. Das sagt die Entwicklungsorganisation Oxfam in einem neuen Bericht. Kurz vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz, das ja diese Woche auch losgegangen ist. Laut Oxfam würde aber gleichzeitig die Zahl der armen Menschen nicht abnehmen, sondern im Gegenteil, immer mehr Menschen würden hungern. Außerdem gäbe es immer mehr Milliardärinnen und Milliardäre. Zum Beispiel Deutschland ist weltweit auf Platz 4 nach den USA, China und Indien. Es gibt jetzt 130 MilliardärInnen in Deutschland, 9 mehr als letztes Jahr. Und die sind, glaube ich, gar nicht so bekannt. Deshalb haben wir nochmal kurz nachgeschaut, um wen es da eigentlich genau geht. Zum Beispiel geht es um Klaus-Michael Kühne. Dem gehört das Logistikunternehmen Kühne und Nagel. Dann gibt es zum Beispiel noch die BMW-ErbInnen. Dieter Schwarz ist auch unter den reichsten Deutschen. Dem gehört Lidl und Kaufland. Und dann noch ein paar Großfamilien, deren Namen man wahrscheinlich auch kennt. Nämlich Porsche, Merck, Henkel, Otto, Jacobs, Oetker und so weiter.
Papst Franziskus will eine Frau zur Regierungschefin im Vatikan ernennen. Die heißt Raffaella Petrini und ist gerade noch Vizegouverneurin. Dieses Amt, also Regierungschefin, das ist kein kirchliches Amt. Sie ist dann für Finanzen, Personal und Haushalt zuständig. Über allem steht aber natürlich trotzdem immer noch der Papst. Aber der hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, Frauen im Vatikan zu befördern. Das ist auch nicht die erste Beförderung. Er hat auch schon eine Ordensschwester zur Ministerin für die Belange der katholischen Ordensleute weltweit ernannt. Und mit dieser neuen Entscheidung macht er jetzt da weiter und krempelt die Verwaltung im Vatikan ein bisschen um.
So, und jetzt noch eine kleine verrückte News. Eine Katze aus Neuseeland wurde nämlich einfach im Flugzeug vergessen und ist dann dreimal hin und her geflogen. Die Besitzerin, die ist aus Neuseeland nach Australien geflogen und das sind ja gute 7 Stunden Flug. Und die Katze, die hat sie in einer Transportbox im Frachtraum mitgenommen, in Australien angekommen, hat die Besitzerin aber dann gewartet und gewartet und dann meinte die Fluggesellschaft nach ein paar Stunden zu ihr, dass die Katze wohl wieder auf dem Weg zurück nach Neuseeland wäre, weil die im Frachtraum vergessen wurde. Die arme Besitzerin, ey. Und vor allem die arme Katze. Man hat wohl dem Piloten Bescheid geben können und der hat dann wenigstens die Heizung im Frachtraum angemacht. Aber trotzdem musste sie dann einfach zurückfliegen, weil die offensichtlich nicht für eine Katze einfach umdrehen. Und dann musste sie eben wieder nach Australien kommen, das heißt auch nochmal einen Flug machen. Da ist sie dann auch endlich heil angekommen, aber laut der Besitzerin wohl mit weniger Gewicht als vorher. Ich habe mich tatsächlich auch schon gefragt, so wurde die da eigentlich überhaupt gefüttert oder so, aber naja, egal. Happy End auf jeden Fall. Die Katze ist jetzt sicher bei der Besitzerin und wohl total anhänglich und verschmust.
Zum Abschluss schauen wir nochmal ganz kurz, welche Themen nächste Woche wichtig werden können. Am Sonntag findet in Berlin der Parteitag von den Grünen statt. Da soll dann auch das Wahlprogramm beschlossen werden, mit dem die Grünen in den Wahlkampf ziehen. Wir haben ja im Dezember schon über das vorläufige Wahlprogramm von den Grünen gesprochen. Falls sich da jetzt nochmal groß was dran ändern sollte, dann erzählen wir euch das hier natürlich auch nächste Woche.
Genau, außerdem wird am Sonntag in Belarus gewählt und zwar ein neuer Präsident, obwohl wir tatsächlich davon ausgehen können, dass der neue Präsident auch der alte sein wird, weil Alexander Lukaschenko nämlich schon seit 30 Jahren an der Macht ist. Wirkliche Gegenkandidatinnen gibt es auch nicht und ob das wirklich so eine richtig gute Demokratie ist, da gibt es auch Zweifel dran. Der Wahltermin, der wäre eigentlich erst im Sommer gewesen, der wurde aber jetzt einfach um einige Monate vorgezogen.
Und nächste Woche wird wahrscheinlich im Bundestag auch darüber gesprochen, ob die AfD verboten werden soll. Eine Gruppe von Abgeordneten von verschiedenen Parteien hatte ja den Antrag schon im November eingebracht. Da haben wir auch schon kurz hier drüber gesprochen. Und falls der Antrag im Bundestag durchgeht, dann entscheidet danach das Bundesverfassungsgericht, ob die AfD verboten wird. Aber ob das jetzt wirklich alles noch vor der Wahl passieren wird, ist auch gerade alles noch sehr unklar. Und vielleicht wird auch nächste Woche doch nicht im Bundestag darüber gesprochen.
Und am Montag ist außerdem der 80. Jahrestag der Befreiung des KZs in Auschwitz. Das ist immer der offizielle Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Bestimmt insgesamt nochmal eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, was wir alle als Privatpersonen machen können, damit sowas wirklich nie wieder passiert. Weil sowas wie ein Holocaust war in Deutschland am Ende auch nur möglich, weil die größten Teile der deutschen Bevölkerung eben nichts gemacht haben, als der Faschismus groß geworden ist. Und deswegen ist es vielleicht einfach ein guter Zeitpunkt gerade.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke auch an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Mein Name ist Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Haustiere von Funk in der Insta-Redaktion. Und dazu gehört auch die Katze Koschka. Die hören wir jetzt.
Ich wollte noch sagen, ich kenne Koschka, seit sie ein Baby ist. Oh. Und sie ist einmal in meine Espresso-Tasse reingefallen. Und seitdem glauben wir, dass sie ein bisschen verrückt geworden ist.
Die ist auf jeden Fall ein bisschen verrückt. Die hüpft immer so, also die nutzt Leute gerne als Rampen.
Ja, und dann hängt sie so an der Lampe ab und sowas.
Und hüpft auf alle Regale.
Und sie war ja diese Woche auch Infotier auf dem Insta-Account und sie war sehr beliebt. Leute wollten sie adoptieren.
Diese Tiere sind alle sehr beliebt. Ja. Und ich habe leider kein Haustier, Koschka, deswegen konnte ich meine Fotos nicht einreichen.
Okay. Ciao.
Ciao.